Ja, ich freue mich auch darüber, dass es wenigstens auf diese Art und Weise geklappt hat. Sonst wären wir tatsächlich bei uns um die Ecke gewesen, dort in Harden Road. Das ist gerade zwei Orte weiter von uns aus gesehen. Wir wohnen in Herborn-Seelbach und da kommt ihr dann vorbei, wenn ihr da hinfahren würdet oder gefahren wäret. Aber jetzt seid ihr daheim und bin ich zu euch gekommen, zu Monheim, heute Abend, um hier einen Teil eigentlich des Seminars weiterzugeben, was ich sonst hätte bringen können oder wollen. Da ist ja diese Thematik Aufruf zur rechten Freiheit, der Galaterbrief, eigentlich ein Wochenprogramm, weil der Galaterbrief sehr viel hergibt. Und ich habe mich bemüht, ein paar der wichtigsten Dinge herauszunehmen. Und möchte heute Abend zum ersten Teil sprechen, äußere Bedrängnisse. Diese Bedrängnisse sind sehr real und wir werden das auch gleich noch anhand des Textes sehen. Aber zunächst mal zu meinem Namen, Martin Kamphuis. Ich bin Holländer, ich wohne aber in Herborn und wir haben einen Verein, der Georg hat es schon gesagt, mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert, vor eben gerade ging es. Ja. Ich muss das mit Distanz machen, aber irgendwie geht er nicht. Was soll ich machen? Ist er wieder ausgegangen, oder? Wir haben jetzt hier Technik. Wir müssen uns alle daran gewöhnen, dass es mit Technik. Ne? Ja, es geht nicht über den Beamer, es geht über den Laptop dort. Und der wird gesteuert. Ja. Auf jeden Fall, mein Name Martin Kamphuis ist Holländisch und diese Thematik ist natürlich den Galaterbrief gegeben und ich werde jetzt etwas mehr zu sagen. Vielleicht, wenn es morgen besser funktioniert, werde ich auch etwas mehr zu meiner Person sagen. Da werde ich auch zeugnishaft etwas zu sagen, aber diese zentrale Aussage der Freiheit ist von Paulus selbst in Galater 5, Vers 1 ausgesagt. Da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Das ist eine ganz eigenartige Aussage, weil da sind erfasst, also das ist in Vers des Galater 5, Vers 1, nun, diese Sachen, dass die Tatsache besteht, zunächst mal, dass uns Christus befreit hat. Das ist eine Sache, die da anfängt, wenn wir Jesus Christus tatsächlich als unserem Herrn und Erlöser annehmen und er unsere Sünden vergibt, wir dadurch in eine Freiheit gestellt sind, uns zu Gott zu beziehen. Und damit einen Weg anzutreten, die weiterführt, die zu einer weiterführenden Freiheit in unserem Leben noch zu entwickeln oder zu erkennen, zu erfahren führt. Das heißt, diese grundlegende Tatsache ist erstmal ein Anfang, wenn wir zum Glauben kommen und dann sollen wir uns entwickeln zu einer viel größeren Freiheit. Und dazu sollen wir aber feststehen. Nun sollen wir aber auch aufpassen, sagt Paulus in diesem Vers, Galater 5, Vers 1, dass wir nicht ein Joch der Knechtschaft uns auflegen lassen oder auch uns selbst auflegen. Das ist etwas, was offensichtlich bei den ersten Christen sehr schnell geschah. Und wenn bei ihnen, dann umso mehr auch bei uns. Und dieses Joch der Knechtschaft würde führen zu Knechtschaft. Und das ist dann ein Weg, die uns eigentlich zurückzieht oder wegzieht von dem, das uns Christus befreit hat. Wir werden wieder Knechte und wir werden weggezogen von der Freiheit, die uns Christus zunächst mal allen bei unserer Bekehrung gegeben hat. Und das ist eine enorme Aussage, dass wir hier eine Dynamik haben. Also, um das ein bisschen deutlich zu machen, Folgendes. Also, es hängt dann immer wieder. Sonst muss ihr das schalten, und ich weiß auch nicht, wie ich das machen konnte. Aber erstmal, ja, genau, ist es so, dass durch Christus Das erste Punkt, durch Christus empfangen wir Befreiung von der Sünde. Das ist diese Tatsache, diese Grundlage, die als erstes in diesem Vers ausgesagt wird. Upsa, jetzt geht es zu schnell. Upsa. Zweite Tatsache ist, wir werden aufgerufen, standhaft zu sein in Bedrängnissen. Die Bedrängnissen sind automatisch da. Dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind, haben wir zwar Freiheit in Bezug zu der Beziehung zu Gott, aber wir werden in diese Welt umso mehr bedrängt. Darum sagte Jesus seine Jünger, in der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst, seid aber guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, das ist den Jüngern gesagt, die Jesus nachfolgen wollen. Dann drittens, wir sollen uns nicht durch Anfechtungen herunterziehen lassen. Anfechtungen, darüber werden wir morgen etwas mehr sprechen, sind eher etwas, was inwendig an uns geschieht, wo wir uns darauf einlassen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann kann es sein, dass wir uns tatsächlich wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen oder auflegen lassen. Dann fünftens, es gibt eine Freiheit, zu der wir noch befreit werden müssen. Das ist ganz spannend. Und ich glaube, dass sehr viele Christen das übersehen. Es hört zwar irgendwie auf, wir kommen zum Glauben und alles paletti, dann bleiben wir dabei und dann können wir uns irgendwie ausruhen. Wir gehen ja brav zur Versammlung oder zur Kirche oder feiern noch ein paar Festen oder was auch immer, christlicher Art, halten uns ein wenig fern von der Welt oder so irgendwie das im Schnitt, was so ansteht, was die Bibel so sagt. Aber nein, es ist viel mehr, wozu uns Christus befreit hat. Und das ist so eine spannende Aussage. Diese Aussage besagt also, es macht Sinn, wenn wir zusammenkommen, danach zu fragen und danach zu forschen, darüber zu predigen, dass wir einen Weg zu gehen haben. Dass wir also in Jüngerschaft Jesus nachfolgen und dann tatsächlich eine noch viel größere Freiheit erfahren oder erkennen würden, die wir vorher noch gar nicht so richtig erkannt haben. Nun ein wenig zu mir. Ich werde morgen persönlich etwas zu mir sagen. Ich war früher tibetischer Buddhist und kenne mich mit dieser Religion von innen aus. Habe aber die Gelegenheit gehabt, in den letzten mehreren Jahren eine Arbeit zu schreiben über 9 Tibeter, die also in Tibet automatisch als Buddhisten geboren wurden, die dann Christen geworden sind. Das ist eine große Ausnahme, denn diese Menschen sind von Geburt an Buddhisten und sie sterben als Buddhisten. Nun, diese Studie über das Phänomen der Konversion oder Bekehrung einzelner Tibeter zum Christentum beschreibt eben einzelne Geschichten dieser 9 Personen. Und es ist so interessant zu sehen, durch was für eine Kämpfe und Bedrängnisse diese Personen gingen. Denn sie kommen aus einer ganz anderen Richtung, haben von Anfang noch nie etwas vom Christentum gehört. Weder von Gott noch von Jesus Christus. Überhaupt nichts. Wissen auch gar nicht, wie sie Kirche oder Gemeinde leben sollen. Haben auch gar keine Gelegenheit, mit anderen aus anderen Ländern zusammen das zu tun. Weil die Chinesen sagen, okay, alles, was gerade aus dem Westen kommt, ist suspekt. Das lassen wir nicht an ihnen heran. Und dann müssen sie ganz alleine für sich, mit ein paar Tipps vielleicht von anderen, die jetzt schon länger Christen sind, versuchen, Gemeinde zu leben. Sehr spannend. Und weil diese Menschen so stark in ihrer Vergangenheit verbunden oder gebunden waren, können sie sagen, in einem Joch. Ein Joch ist ein Balken über 2 Ochsen. Man ist wirklich in einem Joch mit einer Religion verheiratet damit von Anfang an, mit dem tibetischen Buddhismus. Und diese Religion hat auch sehr viele okkulte Aspekte. Nachdem diese einzelnen Personen dann zum Glauben gekommen sind, sind diese Bindungen nicht automatisch schwuppdida weg. So läuft das nicht. Das ist ein Prozess von Fallen und Aufstehen. Und ich habe in dieser Studie versucht, deutlich zu machen, was Bekehrung aus Sicht dieser Menschen ist. Und das ist gerade so interessant, weil sie tatsächlich vorher nichts vom Christentum mitbekommen haben. und dann es lernen müssen durch Fallen und Aufstehen, nun den Glauben, aber auch ihre Bekehrung Gestalt zu geben. Denn so musste ich feststellen aus diesen Geschichten, dass Bekehrung nicht nur ein Ereignis ist, sondern auch ein Prozess. Dass durch diesen Prozess von Wachstum, was durch Fallen und Aufstehen dann Menschen bestätigte, dass sie wirklich Christen oder Christinnen sein wollten, dass das dadurch sich verdeutlichte, was Bekehrung eigentlich ist für diese Menschen. Das Interessanteste war, dass die Bedrängnisse, und die waren da, die Bedrängnisse äußerer Art waren sofort gegeben, als sie bekannten an ihren Eltern, Verwandten, Freunden, ich bin Christ, ich bin Christin geworden. Dann standen sie auf einmal total abseits. Mein Vater hat zu einer jungen Frau gesagt, du musst zurück zum Buddhismus, sonst bist du nicht mehr meine Tochter. Und dann musste sie kämpfen, diese Sache doch treu zu bleiben. War immer wieder geneigt, vielleicht dann doch einen Kompromiss zu schließen. Und diese Bedrängnisse waren so real. Das war durch soziale Kontakte. Es war auch inwendig, dass sie nicht genügend auch psychische, seelische Erkenntnisse hatten, wie man als Christ lebt. Und dann gab es noch okkulte Aspekte, die ihnen zurückziehen wollten zu ihrer vorherigen buddhistischen Religion. Und als sie dann erkannten, dass diese Bedrängnisse Teil des Weges sind und es aufnahmen und nach dem Fallen wieder aufstanden, war ein Wachstum im Glauben, war eine Bestätigung für ihre Bekehrung ganz deutlich zu sehen. Und das war einer der wichtigsten Ergebnisse auch aus meiner Arbeit. Nun, diese Bekehrung ist Grundlage und erste Verkündigung Jesu, wie Matthäus 4,17 aussagt, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das sagte er in Israel. Und die Verkündigung war deutlich, denn in ihm war das nahe gekommen und es war so deutlich, dass er selber derjenige war, der das Reich Gottes ist. Nun war das auch, was Martin Luther bei der Reformation als klare Umkehr deutlich machte. Auch hier interessanterweise ging es bei ihm nicht nur um ein punktuelles Ereignis, dass er sich bekehrte, die sogenannten Turmereignis oder Erlebnis. Da hat er wirklich auf einmal erfasst, was Gnade ist und was Glauben ist. Daher lebte er vorher schon als Christ, als Mönch, aber das Evangelium hat er noch nicht erkannt. Und da bekehrte er sich. Aber da hat er dann später in diesen 95 Thesen, als erste These deutlich gemacht, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Also Buße als Lebensstil. Buße als Lebensstil möchte Menschen die Bekehrung vertiefen, möchte Menschen im Glauben wachsen lassen, möchte Menschen in den Nachfolge rufen, Jesus nach. Und eben das zu bewirken, was wir jetzt hier vorher gesagt haben, dass durch die Bekehrung zwar uns Christus befreit hat als Grundlage, aber dass wir standhaft bleiben müssen in Bedrängnissen, um dadurch und darüber aufzupassen, dass wir auch nicht anfällig werden für Anfechtungen, die uns in Knechtschaft ziehen, sondern wir müssen die Freiheit, die uns Christus versprochen hat, die dort ansteht, wenn sogar unser Leiber erlöst sein werden, dahin dürfen wir hineinwachsen. Und das ist eine lebenslange Aufgabe. Da leben wir in einem Stil, wie Martin Luther sagt, als eben Bekehrte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Nun, Martin Luther hat den Galaterbrief mehrfach ausgelegt. Hat einmal gesagt, Galater ist mein Epistel, mit der ich mich verlobte. Sie ist meine Käthe von Bohren. Und er legte dreimal den Galaterbrief aus. In 1517, 1519 und 1531. Und sagte, weil die größte Gefahr die sei, dass der Teufel wieder die Lehre menschlicher Satzungen einführe, müsse die Lehre, die der Galaterbrief enthalte, immer Gegenstand öffentlicher Auslegung bleiben. Der Teufel führt immer wieder alte Satzungen, in welche Form dann auch, ein. Und möchte, dass wir dann nur noch gebückt gehen unter diese Satzungen, was wir wohl oder nicht tun dürfen. Und da gibt es sehr viele Nuancen. Nun, damals war es natürlich so, dass eben Paulus gegen das Pharisäertum der Juden kämpfen musste. Das ist Paulus übrigens, wir wissen nicht, ob die so ausgesehen haben, aber meistens, die stellen ihn da, das habe ich in Griechenland gelernt, dass er so ein Tüpfchen Haar hier auf der Stirn hat, hier. Das Tüpfchen Haar. Das ist also Paulus, wenn man das mal in ein Ding sieht. Also, so muss das gewesen sein. Nun, in Galater 1 sagt Paulus, oder sagt diesen Epistel, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Und das ist Anfang und sagt aus, dass Paulus eben diesen Brief geschrieben hat. Dann sagen wir aus, um ein bisschen Einführung zu geben, dass es geht um Menschen, die in den Gemeinden in Galatien leben. Und es ist auch die Rede an verschiedenen Stellen von der galatischen Landschaft. Und da gibt es zwei Hypothesen und ich will den einen folgen, um deutlich zu machen, wie ich meine, dass es am wahrscheinlichsten gewesen sein würde. Erstmal sagt diese Hypothese, dass Paulus zu diesen Gemeinden in Pisidien, Ikonium, Lystra, Derbe und Antiochien diesen Brief geschrieben hat, die er während seiner ersten Missionsreise gründete. Die Römer hatten dieses Gebiet also einverleibt bei den größeren nördlichen Teil von Galatien. Die Anhänger dieser Hypothese datieren den Brief um 48 nach Christus. Dann würde der Galaterbrief von dem Apostel vor dem Apostelkonzil in 49 nach Christus in Jerusalem geschrieben sein. Und ist der älteste Brief des Apostels. Wir werden nachher noch sehen, dass es schon wichtig ist, wir also die Details euch ersparen, aber es ist wichtig, dass wir vielleicht diese Datierung haben. Wir werden noch sehen, weswegen. Nun ein bisschen eine Landkarte. Das ist Paulus' erste Missionsreise gewesen. Und so ist er praktisch in diesen Städten gewesen und hat dort die ersten Gemeinden gegründet gehabt. Nun sehen wir, was Einteilung von den Episteln des Apostel angeht, zum Beispiel zunächst mal bei dem Epheserbrief, dass es erst einen belehrenden Teil, einen dogmatischen Teil gibt und dann zweitens einen praktischen oder ethischen Teil. So ist schlicht den Epheserbrief eingeordnet. Nun ist das bei dem Galaterbrief etwas ausführlicher. Natürlich erstmal als Pflicht diesen Anschrift und Grußwort, so fängt einfach ein Brief an. Aber dann gibt es hier drei Teile. Erstmal den historischen Teil und da erklärt der Apostel seine Vollmacht und seine Botschaft, um das zu unterstreichen. Dann den dogmatischen Teil und dann den ethischen Teil. Was also zugefügt oder extra ist in dem Galaterbrief, ist diesen historischen Teil. Und da werden wir heute Abend etwas mehr drauf eingehen. Also es ist einerseits eine Lehrstunde, andererseits werde ich auch versuchen, in diese Lehre, in dem, was der Apostel deutlich macht, diese Freiheit zu erläutern und was diese Freiheit madig macht. Diese Bedrängnisse werden wir einzeln ansprechen. Natürlich auch Teil eines Briefes ist so eine Art Schlusswort. Nun sehen wir, ich nenne nun erstmal diese Bedrängnisse, um einfach ein bisschen einen Überblick zu geben, die die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, madig macht. Ich erwähne die Dinge und wir sehen dann den Versen dahinter, die gegenwärtige böse Welt, ein anderes Evangelium, falsche Brüder, Heuchelei, Zauber, Gesetz als Zuchtmeister, Verfolgung durch den nach dem Fleisch Gezeugten. Wir sehen, dass diese Bedrängnisse in den ersten Teil des Briefes aufgenommen sind. Ich habe es herausgestellt, um deutlich zu machen, dass der Apostel offensichtlich sehr wichtig war, den Christen in Galatien deutlich zu machen, dass sie in diesen Dingen gefasst sein sollen, dass sie aufpassen sollen, dass diese Dinge ihnen nicht weg vom Glauben ziehen, ihnen die Freiheit, wohin sie hinaufwachsen sollen, nicht praktisch unterbricht. Erstmal, und es ist ganz wichtig, die gegenwärtige böse Welt, wo es Paulus auch schreibt in Galater 1, Vers 4, hier diesen Vers, also gucken, unser Herr Jesus Christus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, Vers 3, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das sagte damals schon. Der gegenwärtigen bösen Welt. Und es ist gut, diese Einschätzung zu haben. Diese Einschätzung ist im Neuen Testament sehr deutlich gemacht, an verschiedenen Stellen. Ich möchte noch ein paar Versen zitieren, zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt liegt im Argen. Dann Jakobus 4, Vers 4. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Sehr deutlich ausgesagt von den unterschiedlichen Aposteln, hier auch Johannes und Jakobus. Dann in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nun gibt die Schrift sehr deutlich an, dass die Bosheit, dass die Sünde der Welt zunimmt. Das heißt, wenn Paulus damals von der gegenwärtigen bösen Welt redete, können wir annehmen, dass diese Welt immer böser wird und dass es einen Zeitpunkt gibt, dass die Welt so böse sein wird insgesamt, dass Gott richten muss. Dass das Maß der Sünde voll ist, dass die Bosheit dieser Welt ein Maß erreicht hat, wo Gott sagt, das ist unerträglich, jetzt muss das Gericht kommen. Das ist in der vergangenen Welt schon geschehen, als dann ganz im Anfang, in 1. Mose 6, da die Söhne Gottes zu den Frauen eingegangen sind und Gott sagt, das ist nur noch alles böse, was hier abgeht. Und dann als Gericht das Wasser der Flut brachte. Nun, hier müssen wir sehen, wie wichtig es ist, nicht gleichförmig diese Welt zu sein. Und dass wir einfach skeptisch sein müssen, wenn die Welt in eine bestimmte Richtung marschiert, mit was für Dingen oder Maßnahmen dann auch, und sagen, okay, das ist die Welt, aber pass auf, sei ruhig, sei nicht Freund damit. Wenn es muss, muss es sein. Wenn es nicht muss, pass auf. Seid nicht gleichförmig mit dem. Werdet kein Freund davon. Das ist, was hier angegeben wird. Weil diese Welt eben böse ist. Und deswegen, weil die Welt so packt, so klebt, sagt Paulus hier in Galater 1, Vers 4, damit Jesus uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Nun, das ist ein Riesenbedrängnis, die Welt. Nochmals gesagt, darum auch Jesu Aussage. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Seid aber guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Nächste Bedrängnis ist ein anderes Evangelium. Das finden wir in Galater 1, Vers 6 bis 7. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwehren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Ein anderes Evangelium. Nun, da gibt es sehr viele Ansätze, um ein paar beim Namen zu nennen. Da können wir sagen, das wahre Evangelium stellt heraus nur Christus. Das Falsche tut noch andere Dinge hinzunehmen. Das wahre Evangelium spricht von dem Gekreuzigten. Das Falsche sagt, nein, das Leiden wäre eigentlich nicht so notwendig gewesen. Das wahre Evangelium spricht von dem, der aus den Toten auferstand. Das Falsche, da geht es um einen Vollkommenen, einen Erhabenen. Ich werde das gleich noch ein bisschen verdeutlichen. Zum Beispiel hier, ein Zen-Meister. Der Mann heißt Thich Nhat Hanh. Und er hat seine Europazentrale in Waldbröl, gar nicht so weit von hier. Und da sollen den buddhistischen Geist im Westen verbreiten und den westlichen Geist in den Buddhismus aufnehmen. Also eine Vermischung von Buddhismus und Christentum. So praktiziert es diesen Mann, der hier von dem Bürgermeister von Waldbröl herzlich willkommen geheißen wurde. Der sagt aus, natürlich ist Christus einmalig, aber wer ist nicht einmalig? Sokrates, Mohammed, der Buddha, Sie und ich, wir alle sind einmalig. Klingt doch gut. Aber in dieser Art sprechen wir von Christus nicht. Seine Einmaligkeit ist auch ganz andersartig, weil er nicht nur ganz Mensch war, sondern auch ganz Gott. Und diese Einzigartigkeit hat keine der Menschen oder auch Religionsstifter dieser Welt, auch wenn es sich noch so gut anhört. Nächstes Problem ist eben, dass Jesus Christus am Kreuz gelitten hat. Und da haben natürlich sehr viele Mühe mit, gerade auch Buddhisten, weil sie sprechen, ich habe es schon gesagt, sie sprechen von dem Erhabenen, den, der jetzt da so cool ohne irgendwelche Regung sitzt, Buddha. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Diese Art der Vollkommenheit ist nicht wie Christus, der noch litt am Kreuz. Und die Vollkommenheit des Buddhismus wird so formuliert in den Lehren des Buddhismus, ist ohne Leiden. So sagt ein recht bekannter christlicher Autor, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Der stellt die zentrale Bedeutung oder auch die Notwendigkeit des Leidens Jesu in Frage. Wer ist das? Nun, relativ bekannt. Meistgelesene christliche Autor hier in Deutschland, Anselm Grün. Also hat ein ganz anderes Verständnis von Erlösung. Dieses Zitat ist aus dem Büchlein genannt Erlösung von ihm. Das wahre Evangelium spricht von dem, der im Fleisch lebte. Ein anderer Christus wird von ein falsches Evangelium deutlich gegeben. Da geht es vielmehr um eine Art Christuskraft. Ein falsches Evangelium sagt aus, komm, wie du bist. Gott wird dich verändern. Das falsche Evangelium dagegen, streng dich an. Dann wird Gott dir gnädig sein. Es ist alles auf den Kopf gestellt. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Nun, in den New Age, das neue Zeitalter, ist auch die Rede von einer Art neues Christusbild. Da ist Jesus ein hoher Weisheitslehrer. Da ist Christus vielmehr als Bewusstsein oder als Kraft gesehen. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass eine ganz andere Vorstellung von Christus ist. Jesus Christus ist nicht der Weg, sondern zeigt den Weg in der Esoterik. Er ist ein Weisheitslehrer, der sein Wissen in Indien, Tibet und auch in Ägypten bekam. Er erlangte die Christuskraft, diese kosmische Kraft, durch Einweihung in 7 Stufen. Das sind so die Aussagen, die dort gemacht werden. Hier sehen wir Jesus und Krishna, ein hinduistische Gottheit, durch die Welten schwebend. Und da heißt es in ein Zitat von dieser hinduistischen Webseite: Der Prophet aus Nazareth traf sich in Indien mit anderen spirituellen Schülern und ging dann zurück nach Jerusalem, um das Bewusstsein der damaligen Menschen zu verändern. Also er für Jerusalem, Krishna für die Inder. Dann können wir jeder irgendwie ein Gebiet zuweisen. Eine ganz andere Vorstellung. Nicht Jesus Christus, der für die Sünde aller Menschen starb. Ganz andere Vorstellung, die wir hier sehen. Da sagt Paulus weiter, Galater 1, Vers 8, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Und er musste das sagen, in dem Wissen, dass es auch in der Christenheit immer mehr eine Rolle spielen wird, auch schon immer eine Rolle spielte. Hier in Amerika recht ältere Erweckungen, diesen Todd Bentley ist schon älter, aber es ist sehr interessant zu sehen, was da irgendwie geschah, als die Menschen alle umfielen, weil sie fielen um, als er zu Anfang dieser Erweckung in Lakeland in Florida Engel anrief. Dann stürzten die Menschen alle auf den Boden. Nun, das war in 2008 schon. Und da sehen wir, dass Engel durchaus eine Wirkung haben. Sie sind real, auch in der Bibel so beschrieben. Und sie hätten auch ein anderes Evangelium eingeben können, was ein Stück weit auch hier praktiziert wurde und zum größten Teil auch noch immer wird. Wir, sagt Paulus weiter, Galater 1, Vers 9, wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, er wiederholt das, so wichtig ist ihm das. Wenn jemand euch ein Evangelium prägt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Komisch, normalerweise wiederholt man nicht einen Satz, aber er musste das 2-mal sagen. Damit die Eindeutigkeit, die Wichtigkeit unterstrichen wurde. Es ist so gefährlich, wenn ein anderes Evangelium gepredigt wird. Nun sehen wir jetzt hier zum Beispiel solche Erweckungsprediger. Diesen Mann ist sehr bekannt, Bill Johnson, in diesem Bethel Church in Reading. Er lehrt, dass Christus seine Gottheit während seines irdischen Aufenthaltes beiseite setzte. Er sagt, Jesus war und ist Gott, aber er entschied sich dafür, mit selbst auferlegten Einschränkungen zu leben, während er auf der Erde im Fleisch als Mensch lebte. Dabei hat er als Mensch Sünde, Versuchung, die Mächte der Dunkelheit besiegt. Also wir sehen, es geht nah an dem vorbei, was auch Christus ist. Er vollbrachte als ein Mensch in der richtigen Beziehung zu Gott Wundertaten, Wunder und Zeichen. Nicht als Gott. Ups, nicht als Gott. Wenn er Wundertaten vollbracht hätte, weil er Gott war, dann wären sie für uns unerreichbar, diese Wundertaten. Gott gab jedem Gläubigen die Macht zu heilen, wie Jesus tat. Wer sich sicher fühlt, weil er die Schrift intellektuell begreift, hat ein falsches Sicherheitsgefühl. Ja, kann man sagen. Wir haben alle den Heiligen Geist. Ja, wenn wir zum Glauben gekommen sind, so sagt die Schrift, haben wir den Heiligen Geist. Um ihm zu folgen, und nun kommt es, müssen wir willens sein, weg von der Landkarte zu gehen, jenseits dessen, was wir wissen. Die Landkarte mag wohl ganz deutlich die Schrift sein. Davon wegzukommen, so sagt hier Bill Johnson, wird gerade ein Segen sein, weil dann werden wir den Heiligen Geist anfangen zu verstehen. Wobei schon Jesus sich im Rahmen der Schrift bewegte und immer sagte, denn es steht geschrieben. Und der Heilige Geist Jesus bestätigt in seinen ganzen Weg und Willen und Personenbeschreibung. Er als das fleischgewordene Wort Gottes. Nun, weg von der Landkarte bedeutet dann zum Beispiel auf Gräbe zu legen und dort einen Segen zu empfangen von vormaliger Heilungsprediger, die ja dann praktisch eine Kraft geben würden an Menschen, die sich damit verbinden. Weg von der Landkarte. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 4, und beachten wir, denn wenn eine zu euch kommt und einen etwas anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Ich habe das in Klammern gesagt, weil in unseren Bibeln steht überall ein anderen, aber das griechische Wort, das an dieser Stelle anders ist, ist geringer als bei den Nächsten. Nächsten ist, oder einen ganz anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Oder ein ganz anderes Evangelium empfangt oder annehmt, das ihr nicht angenommen habt. Das heißt, wir müssen bei dem Verständnis über Jesus nur ein bisschen abweichen und schon haben wir es mit einem ganz anderen Geist und mit einem ganz anderen Evangelium zu tun. So sagte damals Paulus den Korinthern, so ertragt ihr das recht gern. Er musste sagen. Und er sagt es auch heute noch. Das ist das ewige Wort Gottes. Wir ertragen so vieles recht gern. Und schauen auf Jesus und auf das, was er sagt, manchmal ganz eingeschränkt. Und ertragen Dinge, die wir nicht ertragen sollten. Dritte Aussage, was Bedrängnisse sind, das sind hier falsche Brüder. Da will ich ein bisschen näher darauf eingehen. Das finden wir in Galater 2, Vers 4. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Die konnten diese Freiheit nicht ertragen. Die wollten, dass Menschen wieder neu in Satzungen und Geboten zurückkamen, dass sie geknechtet waren und sie, die Herren, über diese Gebote und so den Menschen verstricken. Falsche Brüder, und so kann man es wirklich sagen, verkündigen ein falsches Evangelium. So würden sie sagen, komm wie du bist. Das ist ja das wahre Evangelium. Sie würden sagen, streng dich an. Das wahre Evangelium sagt, Gott wird dich verändern. Das falsche, wenn du dich anstrengst, wird Gott dir gnädig sein. Falsches ist, handle nach seinem Willen. Das wahre, das wahre Evangelium, handle nach seinem Willen. Das falsche ist, öffne dich und alles ist in Ordnung. Öffne dich einfach für den Geist, für eine Kraft. Und dann kommt es schon von selbst. Das wahre Evangelium betont nur Gnade. Das falsche Gnade und Werke. Nochmals, das falsche Christus allein und das gute Christus allein, das falsche Christus und noch vielen anderen Dingen dazu. Das sind die falschen Brüder. So heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 29, wo Paulus den Ephesern verabschiedet: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Oder Johannes in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Das heißt, hier sind Antichristen beschrieben, die eine etwas andere Vorstellung über Jesus haben. Sie kamen aus den christlichen Versammlungen und Kirchen. Sie wussten um alles, aber sagten, jetzt haben wir was Neues, nun haben wir was Extras, nun haben wir wirklich noch etwas anzubieten, wodurch man noch mehr erkennt und erfährt. Ein Mann, den ich jetzt vor vielen Jahren getroffen habe, ist diesen Herrn, der heißt Niklaus Brunschen. Er hat ein Buch geschrieben, Auf dem Weg des Zens, Zen-Buddhismus, als Christ Buddhist. Und als ich dann dort einen Vortrag hielt zum Thema Ich war Buddhist, das ist meine persönliche Geschichte, hat er danach das Wort bekommen und dann halb so auf mich weisend, so ganz vorsichtig, er war ja anständig: Was redet ihr von entweder oder und kommt nicht vielmehr zu einem und? So sagte er damals mit geheimnisvoller Stimme. Dieses und klang so verführerisch. Wir können doch Christus und die Erfahrungen durch die Meditation kombinieren und dann haben wir ein Mehr, ein und. Oder auch hier, wenn Anselm Grün noch einmal zitiert: Wir brauchen Jesus daher nicht immer nur abzugrenzen gegenüber anderen Religionsgründen. Er verkörpert auch die Weisheit Buddhas. Nun, als ich das gelesen habe, habe ich sofort verstanden, der Anselm Grün versteht sowohl Buddhismus nicht als auch Christentum nicht. Denn beides ließen sich gegenseitig aus. Von ihrer internen Einstellung, ihrer internen Lehre her. Das ist ganz deutlich. Ich war selber Buddhist und kann das deutlich sagen. Nochmals, das Falsche sagt Christus und das Wahre sagt Christus allein. Und so sagt das wahre Evangelium die Schrift allein. Nun, das Falsche sagt eben mehr über die Schrift hinaus. Wir haben es ja schon mitbekommen. So sind es recht bekannte Evangelisten, auch der Thorsten Hebel zum Beispiel, der ja vor mehreren Jahren bei ProChrist oder der Jugendabteilung von ProChrist sprach. Und nun irgendwie auf einen ganz anderen Nenner kam, in seinem Buch Freischwimmer. Da ist geschrieben, meine Geschichte von Sehnsucht, Glauben und dem großen weißen Meer. Mit H, Meer. Er sagt in einem Interview, mein Glaube an Gott war irgendwann weg. Aber heute bade ich in der Präsenz Gottes. Gott in dir und du in Gott. Es geht darum, die Präsenz Gottes zu spüren, zu erleben. Ein Meer. Nicht mehr die Schrift, sondern diese Erfahrung steht nun im Mittelpunkt. Und was bekam er? Ein Zuspruch von vielen anderen Leitern aus der Christenheit, die sagten, wunderbar, jetzt hast du endlich deinen Weg gefunden. Aber ich weiß, was es bedeutet. Paulus sagt, jetzt kommen wir zu Galater wieder zurück, in Galater 2, 20, ein ganz bekannter Vers. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Diesen Vers wird häufig auch mystisch ausgelegt, wie wenn es darum ginge, wie auch Thorsten Hebel sagte, eine Art Einheit mit Christus anzugehen. Doch da geht es nicht darum. Und das machte damals Martin Luther in seiner Auslegung des Galaterbriefes klar zu diesem Vers. Da sagte Martin Luther: Was aber der Apostel meint, ist dies. Ich habe gesagt, dass nun nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Aber ihr dürft nicht annehmen, beziehungsweise zukünftige Ketzer sollen hier nicht eine Gelegenheit gegeben sehen zu der Meinung, das Christenleben vollziehe sich außerhalb des Fleisches in geistliche Einheit mit den Engeln, Kolosser 2, Vers 18, wo man über sich selbst emporgehoben in wunderbaren Höhen wandelt. Nein, so lebt Christus in mir, dass ich mein Leben dennoch im Fleisch verbringe. Es ist eine Einheit mit Christus einerseits, aber die lebe ich, indem ich dieses Leben im Fleisch als Mensch in diese Welt, in diese böse Welt, die mir bedrängt, lebe. Nun, das sind falsche Vorstellungen, die falsche Brüder oder wie es Martin Luther damals schon erkannte, Ketzer. Wie hart ausgesagt, aber wie auch richtig vorausgesagt. Ein relativ bekannter Mann jetzt auch in evangelikalen Kreisen ist Johannes Hartl und in seiner Mehrkonferenz 2016 war angekündigt, erleben Sie die Faszination von 4 Tagen voller Begeisterung und die spürbare Gegenwart Gottes in der einzigartigen Atmosphäre. Diese Mehrkonferenz, das Spüren, das Fühlen, wir wollen mehr. Oder auch für die Frauen relativ bekannt, diese Dame und ihr Andachtsbüchlein, ich bin bei dir. Darin wurde in der Einführung schon gesagt, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Ich beschloss, mit dem Stift in der Hand auf Gott zu hören und aufzuschreiben, was er meiner Meinung sagte. Nun, das Mehr ist dann ein direktes Reden, was sie meint, gehört zu haben, und genau das hat sie aufgeschrieben, hat sie notiert und dann im Nachgang irgendwelche Bibelversen dazu gesucht, die eventuell dazu passen würden. Aber es ist ein direktes Hören, das Mehr, eine Riesenverführung für viele. Kommen wir zurück zu dem Galaterbrief und gerade zu diesem historischen Teil. Es ist sehr wichtig, dass Paulus das hier in höchstwahrscheinlich den ersten Brief, den er geschrieben hat, deutlich macht. Dass er sich legitimiert und dass er genau beschreibt, wie er vorgegangen ist. Galater 2, Vers 1. Nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders. Der Apostel, damals von den meisten auch in Jerusalem wohnten, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben. Wow. Und ich will wetten, dass diese Brüder mit langer Bärte, Gewänder, eine gewisse Autorität daherschritten und vielen in die Knie gingen und sagten, diese Brüder, die haben Erfahrung. Die kennen sich in der Schrift aus. Die haben als Juden schon ganz lange das gelebt. Und vielleicht müssen wir auf ihre Stimmen hören. Aber nicht eine Stunde hat der relativ kleine Apostel, der von Gestalt aus nicht viel Eindruck machte, so steht es in einem anderen Brief, hat nachgegeben in Unterwürfigkeit. Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Nun, das ist ein historisches Ereignis, was die Rettung von dem drohenden Untergang des Evangeliums damals bedeutete. Und dieses Ereignis sollte eigentlich als ein Feiertag gefeiert werden. Oder wie auch immer. Es ist eine so wichtige Sache, was Paulus hier veranstaltet hatte. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen besonders an. Die Angesehenen haben mir nämlich nichts Zusätzliches auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen, die Heiden, anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas, sprich Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Wow. Ein historisches Ereignis. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass dies erstmal eine Auseinandersetzung ist, dass diese Beschreibung, wenn man es daneben liegt, was bei den Apostelkonzil beschrieben, Apostelgeschichte 15 beschrieben ist, nicht gleichzusetzen ist. Dies ist ein Treffen, was schon vorher stattfand, weil hier nur die Rede ist von den Leitern und nicht von einem ganzen Volk und von einer Versammlung, von einer Art Konzil. Falscher Apostel. So macht eben es Paulus klar. In 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Falsche Apostel. Wie werden wir dann nun befreit von diesen falschen Brüdern? Wie ist Paulus vorgegangen? Er unterwarf sich ihnen überhaupt nicht. Das tat er, damit die Wahrheit des Evangeliums bei uns bestehen möge, dass es da bleiben möge. Er hat auch praktiziert, dass Gott die Person nicht ansieht und dass es nicht darum geht, wie groß und erfolgreich auch manche Verkündiger sind und wie viele Menschen zu ihren Gemeinden und Versammlungen gehen und welche große Kirchen sie anleiten und anführen. Das ist überhaupt kein Maßstab. Alle sind zu prüfen. Gott sieht die Person nicht an. Paulus ist Apostel der Heiden. Das ist, wozu er sich auch legitimierte, die Beschreibung gab. Wir können auch, weil es bestätigt wurde und uns als Schrift nun bekannt gegeben wurde, sagen, wow, wir haben die Schriften des Apostels. Nun, das war ein Riesenbedrängnis, historisch einzuordnen. Es drohte, die Freiheit des Evangeliums zu unterwandern. Und was war da Ursache davon? Heuchelei. Heuchelei ist etwas, wenn es bei gerade den Leitern von Gemeinden geschieht, eine Riesengefahr, ein Bedrängnis, die für vielen Menschen in Gemeinden dabei sind und es sehen und wahrnehmen und sagen, okay, wie geht das hier weiter? Heuchelei. Und das ist, was hier in diesem historischen Teil von Paulus Galater 2 weiter beschrieben ist. Vers 10, Galater 2. Nur sollen wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Kephas, Petrus, einer der Säulen der Gemeinde in Jerusalem, hat sich also mit den Gesetzesgelehrten, die in großer Autorität hier aufkamen und offensichtlich auch mit Jakobus ein Deal geschlossen haben. Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, aber es heißt wohl, dass das miteinander einherging, eine Bestätigung, Autorisierung bekommen hat, wie auch immer. Und nun fing er an, mit denen unter einen Hut zu gehen und zu sagen, ich esse nicht mehr mit den Heiden, denn diese sagen, wir Juden dürfen das nicht machen. Wir essen schön zusammen als Juden und die Heiden essen für sich. Galater 2, Vers 13, und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als aber ich sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen Jüdis zu leben? Das sagt ihr vor aller Mannschaft. Warum? Nun, weil die Folgen von dem, was Petrus tat, enorm groß waren. Weil alle auf Petrus schauten. Und alle sahen, oh, er sondert sich ab. Vielleicht müssen wir nun auch uns absondern, wenn sie Juden waren. Und okay, wie müssen wir dann damit umgehen als Heiden? Müssen wir uns dann auch beschneiden lassen, dass wir vielleicht mit ihnen auch an einem Tisch sitzen können? All diese Fragen kamen auf nur durch das bloße Verhalten des Petrus. Er hatte offensichtlich nichts gesagt, aber sein Verhalten sprach Buchteile. Und so ist es nun mal bei Leitern. Wenn sie gewisse Taten vollbringen, schauen viele darauf. Und es ist gerade auch in diesen bedrängenden Zeiten, in den letzten Jahren, in dieser Krise, dann schauen sehr viele auf bestimmte Leiter. Wie machen sie? Wie gehen sie damit vor? Was machen sie? Und dann machen sie alle nach, weil das sind doch gute Männer. Und prüfe nicht selbst. Es ist eine riesen Not, was hier stattfand. Und hier war natürlich alles auf dem Spiel gebracht, weil auf einmal das Evangelium, die Freiheit, die daraus hervorgehen würde und sollte, unterwandert wurde. Es war ein historisch wichtiges Ereignis, dass Paulus vor aller Mannschaft Tacheles redete und klar machte, Petrus so nicht. Dann ging er weiter, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und so hat Paulus vor aller Mannschaft diese Sache bestätigt und klargemacht. Nun, darum ist mir die Datierung des Briefes wichtig. Weil, wenn es nun so gewesen wäre, dass der Brief nach dem Apostelkonzil, wo doch auch Kephas, sprich Petrus, mit bestätigt hat, dass Paulus in Ordnung ist, dann wäre es ganz schlimm, was Petrus hier getan hat. Dann wäre es nicht verständlich. Dann würde er auch noch wortbrüchig gewesen sein. Aber das lesen wir an dieser Stelle nicht. Nein, wir lesen einfach, dass er eine Tat begann, ohne dass noch Klarheit, vielleicht auch die Klarheit des Konzils stattgefunden hatte. Ich sage euch das, die meisten Ausleger sagen, dass der Brief später geschrieben ist. Aber ich glaube, dass es so gewesen ist, wie diese frühe Datierung auch durch diese Hypothese, dass diese Galatienlandschaft südlich von den größeren Galatienlandschaft stattfand oder seinen Platz hatte, dass das eben wichtig war. Nun, wir können etwa Folgendes sagen. Diese Apostelgeschichte ist ganz klar zu datieren, 49 nach Christus. Wenn wir sagen, Jesu Kreuzigung fand in etwa 30 nach Christus statt. Und Paulus Bekehrung 2 bis 3 Jahre danach. Dann ist aufgelistet 3 Jahre und 14 Jahre, die sind eventuell nicht genau zu summieren, aber überlappen sich ganz. Das ist ziemlich üblich bei den Hebräern, dass sie die Jahre überlappen lassen. Dann kann es, wenn wir das summieren, so sein, dass der Galaterbrief schon in 48 nach Christus geschrieben wurde. Und das eben vor dem Apostel geschieht. Das ist eben wichtig, das so zu sehen. Apostelgeschichte 15, diesen Apostelkonzil auch historisch festgelegt. Und etliche kamen aus Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr auch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasset, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da sich nun Zwiespalt erhob und Paulus und Barnabas nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige anderen von ihnen diese Streitfrage wegen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hin aufziehen sollten. So hat es uns, die wir einmütig versammelt waren, das ist dann während diesen Apostelgeschichte, ich überspringe ein ganzes Stück, gefallen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus. Männern, die ihre Seelen hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben also Judas und Silas gesandt, welche euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Nun, Paulus und Petrus, diese Auseinandersetzung, hatten das vorher geklärt, so meine ich ganz fest. Paulus widerstand eben Kephas ins Angesicht vor aller Mannschaft, weil er Grund zur Klage gegen ihn gab, indem er Menschenfurcht zeigte, heuchelte, nicht den geraden Weg ging, nicht nach der Wahrheit des Evangeliums wandelte, die Nationen zwang, jüdisch zu leben und damit die Rechtfertigung aus Gesetzeswerken vorlebte. So machte es Petrus. Es war ein Jammer. Könnt ihr noch? Es ist nicht leicht mit den Masken und wenig Atem und dass man Luft bekommt und frisch bleibt in Gedanken. Also Ich bin schon sehr dankbar, dass ich jetzt hier nicht mit Maske sprechen muss. Das ist sehr anstrengend. Neulich hatte ich auch so eine Zeit, wo ich Unterricht geben musste bei Kindern. Die hatten alle eine Maske auf und weil das Nahunterricht war, muss ich dann auch Maske während Unterricht aufhalten für längere Zeit. Das war sehr, sehr anstrengend. Und das wurde mir bewusst, wie schwer das ist, in dieser Zeit sich mitzuteilen und auch dabei zu sein und zu hören. Deswegen würde ich sagen, ich denke, das reicht aus und wir gehen, vielleicht kannst du mir helfen, wir überspringen eine Anzahl Folien und wir können nach Folie 91 gehen. Diese Heuchelei, die war enorm. Und man könnte fast sagen, es war ein Riesenbollwerk, was bei Petrus sich äußerte, aber vielen haben ja solche Arten von Bollwerken und indem man dann Dingen verstecken möchte, ist es so, dass, oder geht das nicht, dass das so geht? Da muss ich durchklicken, dann lass es sein. Da muss ich das leider. Und jetzt geht es gar nicht mehr. Falsch gemacht. Ja, das ist eben, wenn ich es selbst bediene, dann kann ich das selbst überspringen, aber ich kann das ja jetzt nicht machen. Also. Okay, ich will das morgen dann nicht mehr machen. Dann muss ich dann bis zum Ende durchmachen. Ich überspringe das jetzt nur, um euch ein wenig zu schonen. Aber diese Aussagen, diese Bollwerke, die sind so groß und hier geht es um ein historisches Bollwerk. Ein historisches Bollwerk, damit meine ich, dass natürlich aus dem Judentum, und sie allen waren Juden, Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus, sie waren alle Juden. Und sie kannten nicht anders, als dass eben die ganze Sache nach dem Gesetz ging. Das war ihnen so ins Fleisch und Blut übergegangen. Und dass nun auf einmal die Freiheit von all diesen Geboten durch das Evangelium geschenkt wurde, das war so neu. Es wurde mehrfach gesagt. Auch Jesus hat es konkret gelehrt, indem er auch sagte, dass eben neue Wein des Evangeliums in neue Gefäße gebracht werden musste. Dass er deutlich machte, dass die alten Gefäße dann platzen würden, wenn dieser neue Wein da reinkommen würde. Weil sie wieder reißen und der Wein des wunderbaren Evangeliums würde verschüttet geraten. Nun, das ist ein historisches Ereignis, das Paulus nun klar machen musste, dass dieser neue Wein des Evangeliums in neue Gefäße kommt, die nicht durch Satzungen und Geboten verhindert wurden. Ach, es tut mir furchtbar leid, dass ich euch da so in Bedrängnis gebracht habe. Ich hätte es einfach weiterklicken sollen. Sind wir nun da? Wir sind da, super. Dann mal gucken, ob das auch funktioniert. Ja, bei mir nicht. Dann klickt ihr mal weiter. Also die Befreiung von Heuchelei ist eben, indem man... Ihr bewegt sich nicht. Ja. Ich sage es euch einfach. Die Befreiung von Heuchelei ist, indem wir uns auf die ganze Wahrheit des Evangeliums stützen. Und diese Wahrheit des Evangeliums ist ganz klar beschrieben und widerspricht jeder Neigung, wieder neu, auch alte und auch noch wichtige Satzungen aufzurichten. Auch wenn sie noch so gut zu sein scheinen. Dann soll man diesbezüglich viel mehr auf die Wahrheit des Evangeliums sich stützen, als auf Menschen zu schauen. Also keine Menschenfurcht zeigen, wie es auch Paulus tat. Wir sollen drittens, wenn wir sehen und es auch öffentlich eine Rolle spielt, zurechtweisen und sagen, pass auf, das geht zu weit. Dabei sollen wir aber mit geistlichen Waffen kämpfen. Und geistige Waffen meint nicht nur beten, ja, auch beten, aber wo angebracht, auch öffentlich deutlich machen. Unterscheidung zum Ausdruck bringen, Unterscheidung der Geister zum Ausdruck bringen. Dann sollen wir die Lüge gegen die Wahrheit setzen. Und das ist Teil des geistigen Kampfes. Wir sollen wissen, und es ist sehr gewiss sein, dass du nicht durch Gesetzeswerke gerecht wirst, sondern siebtens dich stützen auf die Rechtfertigung in Christus. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Nun, so sollen wir die Freiheit, die uns Christus gegeben hat als erstes, nicht unterwandern. Nächste Folie. Denn nochmals, Galater 5, Vers 1 sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Dieses Schema, das deutlich zu machen. Also ist die grundlegende Aussage, uns hat Christus befreit. Zweitens müssen wir in Angesicht von Bedrängnissen, und wir haben ein paar Bedrängnisse angesprochen, eben die bedrängende Welt, diese böse Welt. Wir haben zuletzt von falschen Brüdern gesprochen, wir haben von ein falsches Evangelium gesprochen. Ich habe nun einige Dinge, die auch in dem Galaterbrief stehen, nicht erwähnt, aber wir können, wenn ihr wollt, das nachlesen und sehen, wie viel mehr Bedrängnisse hier aufgelistet sind. Die sind sehr real. Durch Heuchelei. Ein Bedrängnis, die unter Leiden auftretend sehr vielen Menschen auch von außen bedrängt. Und ihnen die Freiheit, die eigentlich angestrebt werden soll, durch Standhaftigkeit zugänglich macht. Das ist der Weg, den wir gehen sollen. Dafür müssen wir standhaft sein in Bedrängnis. Aber es gibt auch Dinge, die uns inwendig anfechten. Diese Anfälligkeit für diese Anfechtungen wird uns in Knechtschaft ziehen und zieht uns weg von der wahren Freiheit, die uns Christus gegeben hat und die wahre Freiheit, wozu uns Christus befreit hat. Die beiden werden dann in weiten Ferne gerückt werden. Morgen werde ich mehr auf diese Anfälligkeit für Anfechtungen zu sprechen kommen. Da geht es dann morgen früh mehr drum, um innere Anfechtungen. Bis hierhin meine Ausführungen zu diesem ersten Teil. Danke euch für eure Aufmerksamkeit.